Servus, herzlich willkommen. Und meine erste Frage an den Gerichtsmediziner: Warum passen Wien und der Tod so gut zusammen?
Ja, das hat etwas mit der Geschichte des Habsburgerreichs zu tun. Denn abhängig von der politischen Orientierung und den Wünschen der Habsburger in ihrem Reich zu wissen, woran die Leute gestorben sind, hat sich sehr früh schon unter Maria Theresia entwickelt, dass hier der Österreicher sehr fleißig ans Obduzieren gegangen ist. Damit hat sich sozusagen im Habsburgerreich eine etwas andere Einstellung zum Obduzieren und zum Tod entwickelt als in den anderen Ländern in Europa. Und dem Wiener war es eigentlich irgendwann einmal egal, ob seine Verwandten obduziert werden oder nicht. Es hat sich sogar durchgesetzt, dass der Österreicher immer, auch bis zum heutigen Tag, wissen möchte, woran seine Verwandten gestorben sind. Und das ist, glaube ich, auch präventivmedizinisch durchaus vernünftig. Denn wenn man weiß, dass es in der Familie eine gewisse Neigung zu Krankheiten gibt, dann kann man vielleicht auch als Lebender ein bisschen Vorsorge treffen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Christian Reiter, Gerichtsmediziner.
Ja, servus, herzlich willkommen bei uns, Christian Reiter. Sie sind uns zugeschaltet aus Wien, Ihrer Heimatstadt. Wie ist denn Wien im Herbst? Ist es so ein bisschen morbide auch manchmal?
Das kann morbide sein, aber momentan ist es sehr, sehr schön. Eigentlich scheint die Sonne und die Blätter sind gefärbt und es ist eine richtig schöne Herbststimmung in Wien.
Beneidenswert.
Ideal, um auf Friedhöfe zu gehen.
Denn es gibt ja den berühmten Zentralfriedhof, der gerade seinen 150. Geburtstag feiert. Mögen Sie den Zentralfriedhof? Sind Sie ab und zu mal da?
Ja, unser Familiengrab befindet sich auch dort. Und ich bin ja seit meiner Kindheit mit Friedhöfen sehr positiv besetzt. Ich bin als Kind mit meiner Urgroßmutter regelmäßig auf Friedhöfe gegangen, was halt alte Frauen so tun. Und da meine Urgroßmutter sich verpflichtet gefühlt hat, den kleinen Christian Reiter an die frische Luft zu bringen, hat sie mich genommen und ist auf die Friedhöfe gegangen. Und so habe ich schon von Kindheit an eine sehr positive und sehr freundliche Einstellung zu den Friedhöfen.
Und gerade der Zentralfriedhof gibt ja einiges her. Es gibt ja auch viele bekannte Gräber. Falco liegt da, Udo Jürgens, Helmut Qualtinger, Hans Moser. Haben Sie noch ein Lieblingsgrab außerdem Ihrer Familie, das Sie gerne mögen, wo Sie hingehen?
Ja, ich beschäftige mich ja schon seit 20 Jahren mit dem Tod Beethovens und seinen Krankheiten. Und selbstverständlich gehe ich dann auch immer an diesen Ehrengräbern der Musiker vorbei, wo also Franz Schubert, Ludwig van Beethoven bestattet sind.
Da kann man sogar hinfahren mit einer eigenen Friedhofsbuslinie, die ganze Zeit auf dem Friedhof hin und her fährt, ein Linienbus.
So ist es.
Ja, und die Hälfte aller Wiener Menschen, die je gelebt haben, liegen auf dem Zentralfriedhof. Es gab sogar in den Frühzeiten, habe ich jetzt gelesen, die Idee, um die überhaupt dorthin zu transportieren, ein pneumatisches Rohrpostsystem für den Totentransport einzuführen. Klingt aber irgendwie auch ein bisschen nach einer verrückten Idee.
Naja, das waren halt einfach Ansätze, den Transport von Verstorbenen zu modernisieren. Hat sich aber, glaube ich, dann nicht wirklich durchgesetzt.
Wie viele der Toten, die liegen auf dem Zentralfriedhof, kennen Sie denn persönlich oder hatten Sie auf Ihrem Tisch liegen?
Ich muss gestehen, es werden wahrscheinlich viele sein. Und wenn überall in der Nacht auf den Gräbern Kerzen brennen würden, die ich seziert habe, dann könnte man schon da einige finden. Ich habe mir aber keine Namen gemerkt, weil man merkt sich als Gerichtsmediziner immer nur die Fälle, wenn es markante Fälle sind. Aber ich habe sicherlich da hier einige Leute liegen, die ich auch mit Fällen assoziieren kann.
Träumen Sie denn nachts eher von Toten oder von Lebenden?
Sie werden sich wundern, ich träume fast nicht oder es ist mir nicht bewusst zu träumen. Von Toten habe ich eigentlich noch nie geträumt. Ja, mit Ausnahme schon. Ich habe viele Jahre einen Albtraum gehabt. Das war in den 1980er Jahren, dass ich Journaldienst auf der Gerichtsmedizin in Wien hätte. Das heißt, ich bin dann zuständig für alle Fälle, die halt am Wochenende anfallen. und es würde im Landeanflug über den Wienerwald ein Großraumflieger abstürzen. Und man würde mich anrufen und sagen, kommen Sie, wir wissen nicht, wie wir das Problem lösen. Und ich habe dann versucht, im Traum meine Kollegen anzurufen und keiner hat abgehoben. Und dann bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil ich von der Logistik, wie man einen solchen Großanfall von Leichen bewältigen würde, überfordert war. Und traurigerweise ist 1991 ein Flugzeug der Lauda Air in Thailand abgestürzt. Und da bin ich dann im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien mitgeflogen und war dort bei der Identifizierung dieser etwa 200 Verstorbenen beteiligt. Und da habe ich gelernt, wie diese Logistik umzusetzen wäre. Und seit dieser Zeit weiß ich, wie man mit Großkatastrophen umgeht als Gerichtsmediziner und habe auch nie wieder davon geträumt.
Das hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter, der uns aus einem Studio des ORF zugeschaltet ist. Nun ist ein Buch über Sie erschienen, über Leben und Tod heißt es. Ja, wie fühlt es sich denn an, Hauptdarsteller eines Buches zu sein, das aber jemand anderes geschrieben hat?
Naja, es wäre mir nie eingefallen, über mich selbst ein Buch zu schreiben. Ich habe aber im Laufe meines Lebens so viele spannende Fälle erlebt und im Bekannten- und Freundeskreis werde ich dann immer wieder, wenn wir am Abend wo sitzen, ein Glas Wein trinken und so plaudern, werde ich immer aufgefordert, eine spannende Geschichte zu erzählen. Und die Leute haben dann gesagt, meine Güte, du müsstest ein Buch schreiben, weil das interessiert ja die Leute generell. Und dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit, ein Buch zu schreiben, denn ich bin, obwohl ich jetzt schon in Pension bin, immer noch als Gutachter tätig und ich bin auch ganz gut im Geschäft, kann man sagen, weil die Staatsanwaltschaften an meinen Gutachten Gefallen finden. Das heißt, ich schreibe viele Gutachten im Jahr und komme eigentlich nicht dazu, ein Buch zu schreiben. Und der Chefredakteur der Zeitung Falter in Wien, der Florian Klenk, ich kenne ihn seit 25 Jahren, da war er noch ein junger Jus-Student, hat mich einmal angesprochen und hat gesagt, schreiben wir ein Buch. Und da habe ich gesagt, ja, wenn Sie ein Buch schreiben und glauben, dass das die Leute interessiert, dann machen wir das. Und so hat der Klenk das umgesetzt.
Florian Klenk, der übrigens auch schon mal bei uns und bei mir hier in der Sendung 1:1 der Talk war, hat damals ein Buch geschrieben, das auch verfilmt wurde. Bauer und Bobo, die Geschichte, wie er als Chefredakteur aus Wien zu einem Bergbauern in die Steiermark eingeladen wird, um dort ein Praktikum zu machen, um sich anzuschauen, wie es wirklich ist in der Landwirtschaft. Sie haben das Buch wahrscheinlich auch gelesen oder das damals mitbekommen?
So ist es, ja. Also, hat mich auch überzeugt von der Qualität des Herrn Klenk als Autor.
Wollte gerade sagen, denn er kann schreiben. Und ja, wie würden Sie es denn beschreiben, dieses Buch? Es ist ja keine reine Biografie, es ist ja viel mehr. Es ist ja ein Blick auch auf Ihren Alltag. Es sind auch historische Exkurse drin über die Geschichte.
Ja, es ist so, dass Klenk mich gefragt hat, wie legen wir es an? Und wir wollten also keine Auflistung von True-Crime-Cases machen, sondern er hat gemeint, wir machen das so wie die DNA als Doppelhelix, indem wir einerseits das Leben des Christian Reiter, von dem er meint, es wäre durchaus auch interessant, einflechten mit den Fällen, sodass wir sozusagen die Fälle, aber auch didaktische Aspekte aus den Fällen, nämlich Bildung vermittelt wird und gleichzeitig das aber auch mit der Person, der diese Fälle bearbeitet hat, verknüpft bleibt.
Und das Buch hat einen wunderbaren Satz im Prolog, ein Zitat, das Sie vielleicht sogar auswendig kennen. Er hat nämlich gefragt, wen sezieren wir morgen, Herr Professor? Und Ihre Antwort?
Das weiß ich nicht, denn der, der morgen bei mir am Tisch liegt, der lebt heute noch.
Das ist die Realität und klingt auch ein bisschen nach schwarzem Humor, aber es ist eigentlich ja nur die Tatsache.
Es ist die Tatsache, aber Sie haben schon recht, man soll während dieser beruflichen Tätigkeit nie den Humor verlieren. Das heißt, Humor ist ein schützender Filter, den man, wenn man es nicht übertreibt, durchaus verwenden kann, um mit zum Teil sehr deprimierenden Umständen zurechtzukommen. Also ein bisschen ein Wiener Schmäh ist schon auch dabei, wenn man im Seziersaal grausliche Fälle untersucht, ohne dann despektierlich zu sein oder sich über irgendjemanden lustig zu machen. Aber
man muss ja auch überleben.
Humor braucht man schon.
Richtig.
Ja, ja.
Ausgangspunkt des Buches ist unter anderem Ihr langjähriger Arbeitsplatz, ein Ort, den andere Mitbürger gar nicht zu sehen bekommen. Es ist ein Museum, das aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Wollen Sie es mal erklären?
Naja, es ist so, dass schon im 19. Jahrhundert, die Wiener Gerichtsmedizin gibt es ja seit 1804, und ist die älteste Gerichtsmedizin nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern global auf der ganzen Welt. Kaiser Franz I. hat 1804 durch ein Dekret die Schaffung einer Lehrkanzel für Gerichtsmedizin eingeführt. Und es war damals in der Kaiserzeit der Auftrag, man soll Fälle sammeln, sie sozusagen konservieren und auch für die Lehre verwenden. Und so wurde auf der Wiener Gerichtsmedizin bis Anfang des 20. Jahrhunderts interessante, lehrreiche Präparate gesammelt, die dann in einem Museum hausintern verwahrt wurden, um der auszubildenden Generation von Junggerichtsmedizinern Anschauungsmaterial zu liefern. Denn es gibt ja Fälle, die sieht man einmal im Leben als Gerichtsmediziner.
Und dann nie wieder, beziehungsweise wenn sie konserviert sind, dann doch. Dieses Gebäude befindet sich in der Sensengasse. Muss man sich erstmal so ausdenken.
Das heißt, die Sensengasse hat seinen Namen deshalb, weil die Sensengasse, die hieß früher Fuhrmanngasse, im Bereich von vier kleinen Friedhöfen angeordnet war. Und da gab es ein Gasthaus und das hieß zu den vier Sensen in Anlehnung an diese Friedhöfe und wurde dann die Gasse von der Fuhrmanngasse später in die Sensengasse umgewandelt.
Florian Klenk jedenfalls schreibt in seinem Buch, ich darf das mal zitieren, über seinen Besuch dort, Zitat, zum ersten Mal in meinem Leben sah ich dort abgetrennte Schädel, abgetriebene Föten, abgehackte Hände, sichergestellte Finger. Sie ruhten neben eingeschlagenen Köpfen, angenagten Skeletten und mumifizierten Menschen, deren Münder wie vor Schreck offen standen. Also ganz schön heftiger Stoff eigentlich. Wie geht's den Menschen, die zum ersten Mal diesen Raum betreten und diese Asservate sehen?
Also, so wie Sie richtig gesagt haben, ist das kein öffentliches Museum und es dient ausschließlich zur Ausbildung von jungen Gerichtsmedizinern. Daher sind die Personen, die in diesen Raum kommen, schon Leute, die eine gewisse innere Grundeinstellung haben, die auch schon einiges gesehen haben und die also auch nicht mehr ganz so leicht zu erschüttern sind. Ich würde sagen, für einen Außenstehenden wäre dieses Museum eher unzumutbar, aber für Leute, die sich sozusagen aus Neugierde im Sinne einer Fortbildung in dieses Museum begeben, kann es also sehr fruchtbringend sein, weil man dort Dinge sieht, wie ich schon gesagt habe, die man selten in der täglichen Praxis beobachten kann. Und man kann ja als Gerichtsmediziner nur das diagnostizieren, was man schon einmal gehört, gesehen hat. Und hier kann man in dem Museum tatsächlich phasenweise auch etwas begreifen im Sinne von angreifen, anschauen, dreidimensional rotieren und schauen, wie schaut es in der Praxis aus.
Was man normal nicht sieht, Klenk beschreibt in seinem Buch unter anderem Präparat Nummer 6, einen abgetrennten Penis, darauf eintätowiert der sanfte Toni.
Ja, es ist, glaube ich, dass ein Präparat, das bei einer fraglichen Identität aufgehoben wurde mit der Frage, kennt jemand einen Verstorbenen, den wir bis jetzt nicht identifizieren konnten, anhand dieser Tätowierung. Und als dann dieser Leichnam identifiziert wurde, hat man dieses Präparat nicht mitbestattet, sondern weil es auch ein bisschen skurril war, aufgehoben. Und deshalb ist das im Museum hier gelandet.
Haben Sie denn selber schon mal ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren durch die vielen brutalen Dinge, die Sie in der Arbeit gesehen haben und auch die sich repräsentieren in diesem Raum, den wir da beschreiben?
Ich glaube, der Glaube an die Menschheit würde ja bedeuten, dass man davon ausgeht, dass der Mensch generell gut ist. Aber der Mensch ist sowohl gut als auch schlecht und es hängt immer davon ab, wie er sich entwickelt, was er daraus macht. Und mein Glaube an die Menschheit ist, dass der Mensch eben einfach verschiedene Gesichter hat und Meinen Glauben kann man nicht erschüttern, weil er der Realität nahe kommt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Christian Reiter, weiß, was die Toten über Geschichte erzählen.
Und er weiß das, denn er ist einer der renommiertesten Gerichtsmediziner Österreichs. Ja, jetzt tauchen wir ein bisschen ein in ihre Lebensgeschichte und reisen da in die Vorgeschichte ihrer Familie zu ihren Urgroßeltern. Warum ist das bedeutsam für ihr Leben, auch ihr Urgroßvater, den wir noch nicht erwähnt haben, Jakob Wenzel?
Naja, ich habe schon erzählt, dass meine Urgroßmutter, und das war die Witwe jenes Jakob Wenzels, mit mir regelmäßig auf Friedhöfe gegangen ist und ich habe sie begleitet und sie hat dann diese Gräber gesäubert und Blumen arrangiert und Kerzen angezündet und hat mir dann immer auch über die Verstorbenen, die dort lagen, Geschichten erzählt. Und ich habe als Kind mich dort irgendwo auf diese Gräberränder gesetzt und habe dann mit meinen Matchbox-Autos auf diesen schön polierten Grabplatten meine Autos rennen lassen und habe mir da erzählen lassen die Geschichten. Und da war eine dieser markanten Geschichten selbstverständlich mein Urgroßvater, Jakob Wenzel, der ein akademischer Maler war und der medizinische Fachbücher illustriert hat, Lithografien angefertigt hat, hochdetailreich. Ich habe einige dieser Arbeiten in meinem Privatbesitz. Und wenn man sich diese Illustrationen mit der Lupe ansieht, dann erkennt man Dinge, die man mit freiem Auge fast nicht erkennen könnte. Das heißt, er hat sehr, sehr akribisch abgebildet und es gibt viele Geschichten über ihn und er war auch der Illustrator jener Fälle der Pesttoten in Wien, die bedauerlicherweise zustande kamen, als man im Rahmen wissenschaftlicher Forschung der Krankheit Pest aus Indien Krankheitserreger nach Österreich gebracht hat und einem Tierpfleger ist das Ganze dann entglitten und der wurde von einem Meerschweinchen gebissen und dann gab es also hier Todesfälle. Und mein Urgroßvater hat diese mikroskopischen und auch diese Sektionspräparate illustriert und abgebildet in einer Zeit, wo das sehr gefährlich war, denn es gab ja noch keine Antibiotika.
Also 1897 war das eine Spätform der Pest, eine Beulenpest aus Bombay, die dann nach Wien kam. Er hat auch, und so steht es in diesem Buch, auf dem Dachboden eine riesige Sammlung von Gläsern gehabt mit Föten, menschlichen Körperteilen und so weiter, die er dann abgezeichnet hat. So, was wurde daraus?
Naja, es war so, dass Mediziner, die Publikationen verfasst haben, meinen Urgroßvater gebeten haben, dazu Illustrationen zu machen, die druckfähig waren. Und da hat man ihm dann diese Präparate meistens in Alkohol eingelegt, in Gläsern gebracht und er musste dann entsprechende Illustrationen machen. Und nachdem dann diese Druckplatten abgeliefert wurden, haben oft diese Ärzte ihre Präparate nicht mehr zurückgefordert. Und dann standen sie im Atelier meines Urgroßvaters und dann kamen sie auf den Dachboden und dort standen sie. Und als dann die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg auf Wien stattfanden, war die Verordnung, es müssen alle brennbaren Objekte von den Dachböden entfernt werden. Ja, und gerade die in Spiritus eingelegten Präparate waren ja hier hochgefährlich. Und dann haben sich meine Urgroßmutter, die war damals schon Witwe, und ihre Tochter überlegt, wie werden sie das Material los? Und da sind sie zu einer ganz skurrilen Überlegung gekommen. Sie haben nämlich diese Präparate, den Spiritus, weggeschüttet und haben diese Präparate dann in der Küche am Schneidbrett in kleine Würfeln geschnitten. Und in der Nacht ist meine Urgroßmutter oder meine Großmutter dann mit einer großen Einkaufstasche auf die Donaubrücke gegangen und hat das in die Donau geschmissen. Und ich habe dann zu meiner Urgroßmutter gesagt, ja, und was stellt ihr vor in der NS-Zeit, wenn sie dich mit einer Einkaufstasche mit zerstückelten Kindern gefunden hätten? Und da hat sie gemeint, naja, wir haben uns das überlegt, das war der richtige Weg. Und so sind eigentlich sehr, sehr viele hochinteressante Präparate, die wahrscheinlich würdig gewesen wären, in ein Museum zu kommen, vernichtet worden als Folge dieser Brandschutzmaßnahmen.
Also man hört schon, da gibt es eine Vorgeschichte in der Familie. Sie selber haben als Kind, so heißt es, enorm gern in der Natur gespielt. Was war das für eine Liebe zur Natur bei Ihnen?
Ja, ich war ein Stadtkind. Und abgesehen davon, dass ich mit der Urgroßmutter viel auf den Friedhof gegangen bin, haben also meine Eltern, die berufstätig waren, geschaut, dass ich dann in der Schulzeit die Sommerferien am Land verbringe. Und da gab es also ein paar Beziehungen zu ländlichen Familien. Und ich bin dann also mit meinen Großeltern immer wieder am Land gewesen. Zum Teil in sehr einfachen ländlichen Verhältnissen, Bedingungen, die man sich heute kaum vorstellen kann. Ich habe dort gelebt wie Bauern, sehr archaisch. Für mich war also das immer faszinierend, wie wenig Luxus der Mensch braucht, um letztlich überleben zu können. Und es war für mich auch der Umgang mit den Tieren auf den Bauernhöfen etwas sehr Interessantes. Und so kam in mir eigentlich der Wunsch auf, Veterinärmediziner werden zu wollen.
Das heißt, Sie haben in Ihrer Kindheit und Jugend schon Hamster seziert?
Ja, es ist so, ich habe im Land kennengelernt das Schlachten von Tieren. Das ist also auch eine Sache, man füttert das Tier das ganze Jahr hindurch und im Herbst wird dann geschlachtet und das gehört dort zum täglichen Leben. Das heißt, einerseits die Zuwendung zu den Tieren, die Wertschätzung, aber dann auch das Töten, um dieses Tier als Nahrungsmittel zu verarbeiten. Und so war für mich auch als Kind der Tod als ein Bestandteil des Lebens sehr früh präsent. Und mich hat als Kind dieses Öffnen von Schweinen und die Untersuchung der inneren Organe im höchsten Maße fasziniert, dass sie hineinschauen können und sich zu überlegen, wie funktioniert das alles. Und so hat es dann auch dazu geführt, dass ich im Laufe meines Heranwachsens als Jugendlicher dann auch meine Haustiere, wenn sie verstorben waren, obduziert habe, um zu klären, was könnte die Todesursache gewesen sein.
Also was für Tiere haben Sie seziert oder obduziert und was haben Sie rausgefunden? Was waren Todesursachen?
Naja, ich habe zum Beispiel einen Hamster seziert. Der hat sich dann herausgestellt, dass der ein Duftdrüsenkarzinom hatte. Ich habe eine Schildkröte gehabt, die ist leider an einer Wundinfektion gestorben, weil ihr etwas stürmischer Partner sie ins Bein gebissen hat. Und dann hat sie eine Infektion mit Gasbrand bekommen. Und das habe ich alles untersucht. Und für mich war also das Sterben und die Todesursache von Tieren etwas, was mich eigentlich schon als Jugendlicher interessiert und fasziniert hat. Und so kam es dann auch, dass ich letztlich auf diesem, ich sage immer, etwas überspitzt auf diesem kalten Geleise der Medizin gelandet bin.
Tierarzt wollten Sie eigentlich werden, aber dann doch nicht?
Ja, meine Familie hat das hintertrieben. Die wollten nicht, dass ich aufs Land gehe. Und ich war dann sehr enttäuscht nach dem Abitur und habe mir gedacht, naja, jetzt habe ich mich eigentlich, mein Lebensplan war Veterinärmediziner und jetzt soll ich das nicht werden. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen aus Frust heraus gesagt, na gut, dann studiere ich halt Humanmedizin, aber eigentlich möchte ich mit Patienten nicht wirklich was zu tun haben. Und da habe ich so überlegt, ob ich nicht eher in die Richtung Labormedizin mich entwickeln sollte. Und da hat dann das Schicksal seine Weichen gestellt, die dann schon auch die richtigen waren.
Das hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem langjährigen Gerichtsmediziner Christian Reiter, der uns aus Wien zugeschaltet ist, wo er groß wurde und sein ganzes Leben verbracht hat. Ja, jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Sie haben dann Humanmedizin studiert, wollten aber nicht mit Patienten zu tun haben, Sie wollten eigentlich ins Labor. Aber wie sind Sie dann in der Pathologie gelandet?
Naja, ein Kommilitone hat mich im ersten Studienjahr darauf angesprochen, dass man in einem Wiener Krankenhaus ganz gut Ferialjob machen kann und dass man da eingeteilt wird in ein Labor, wo man als Student dann so rote Blutzellen und weiße Blutzellen zählen, messen kann. Und ich soll mich dort bewerben, weil das würde auch meinem Naturell entsprechen. Ich habe mich beworben und habe dann also auch eine Einladung bekommen. Ich kann mich noch auf den Tag genau erinnern. Es war der 1. Juli und ich bin dort bei der Personaldirektion vorstellig geworden und habe gesagt, grüß Gott, mein Name ist Reiter, ich käme jetzt wegen der Ferialpraxis im Juli. Und dann hat diese Dame zu mir gesagt, naja, das ist jetzt ganz ungut, weil eigentlich haben wir im Labor für sie keine Verwendung. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist der 1. Juli und den Juli habe ich geplant als Ferialmonat und ich habe auch keine Möglichkeit, eine Alternative zu finden. Dann hat sie gesagt, da warten Sie. Und dann hat sie dort in diesen Personalakten herumgeblättert und dann kam der Satz, der mein Leben verändert hat, nämlich sie hat gesagt, auf der Pathologie hat der Prosekturgehilfe eine Hepatitis bekommen. Dort könnten sie einspringen. Da habe ich mir gedacht, naja, aber ich habe mit Leichen ja bis jetzt nichts zu tun gehabt. Und dann hat sie gesagt, gehen Sie rüber auf die Pathologie, stellen Sie sich dort vor und das könnte Ihnen gefallen. Und ich bin dort hingegangen und da gab es so einen gestandenen Obduktionsassistenten und der hat gesagt, Bur, komm her, bock an. Und bevor ich noch geschaut habe, habe ich die Füße von einer Leiche in den Händen gehabt und habe dem geholfen, diese Leiche in einen Sarg zu transportieren. Und bevor ich noch nachdenken konnte, war ich im Prinzip, so wie ich gesagt habe, auf diesem kalten Geleise. Und ich habe dann das ganze Studium hindurch als Seziergehilfe gearbeitet, im Urlaub, wenn Urlaubszeit waren, wenn Krankenstände waren, und habe dort eigentlich meine Liebe zu Krankheit und Tod weiterentwickelt. Und dann war mir eigentlich klar, ich möchte Pathologe werden. Da habe ich nichts mit Patienten zu tun und ich kann dort meine analytische Tätigkeit entwickeln, indem ich Krankheiten diagnostiziere, weil ja Pathologen sehr viel auch Operationsmaterialien untersuchen. Die haben ja Leichen obduzieren, ist ja nur eine Randerscheinung der Pathologie. Hier geht es ja um Biopsien, um Operationsmaterialien. Und da habe ich mir gedacht, das wird's. Aber es ist es dann doch nicht geworden, weil eines Tages hat der Professor der Gerichtsmedizin meine damalige Chefin auf der Pathologie angerufen und hat gesagt, wir haben einen Personalnotstand und wir bräuchten dringend einen Obduktionsgehilfen. Dann habe ich gesagt, gut, das machen wir, schauen wir mal. Und dann bin ich auf die Gerichtsmedizin gegangen und dann habe ich dort gesehen, Gerichtsmediziner sind konfrontiert mit dem natürlichen Tod. Denn viele dieser Todesfälle, die eine Gerichtsmedizin untersucht, stellen sich dann als natürliche Todesfälle heraus, sind nicht bedenklich. Man kann der Staatsanwaltschaft mitteilen, das ist ein natürliches Todesgeschehen, das Verfahren kann man einstellen. Aber es gibt den gewaltsamen oder den unnatürlichen Tod und die gesamte Palette dieser Todesursachen war so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, ja, Pathologie ist toll, aber Gerichtsmedizin ist noch toller. Und kaum, dass ich promoviert hatte, ich habe im Dezember promoviert und im Jänner habe ich auf der Gerichtsmedizin zu arbeiten begonnen und habe dann 43 Jahre auf der Wiener Gerichtsmedizin gearbeitet, bis man mich zu meinem großen Bedauern in die Pension geschickt hat.
Es gab früh, so heißt es, einen Schockmoment bei Ihnen in der Arbeit in den Kühlkammern. Sie sollten eigentlich in der Früh die Leichen herrichten oder eine Leiche herrichten, die dann untersucht werden kann. Was ist passiert?
Ja, das war in der Zeit, wo ich in diesem Krankenhaus gearbeitet habe. Da haben wir unter den Obduktionsassistenten ausgemacht, dass wir gestaffelt in der Früh kommen. Um 8 Uhr mussten die Ärzte in den Seziersaal kommen, mussten dann dort mit ihrer Arbeit beginnen. Und da musste auch schon der Tisch gedeckt sein. Das heißt, es musste auf dem Obduktionstisch schon ein Leichnam liegen, es musste das Werkzeug hergerichtet sein und es musste auch die Krankengeschichte schon zur Vorbereitung für die Obduktion am Tisch liegen. Und damit man nicht alle in der Früh um 7:30 daherkommen müssen, haben wir uns immer ausgemacht, einmal der und einmal der. Und eines Tages bin ich um 7:30 in der Früh gekommen, um sozusagen diese Vorbereitungshandlungen zu setzen. Und wenn man da alleine ist und da einen Leichnam aus diesem Kühlkammer, aus dieser Kühlkammer, Sie kennen das von den Kriminalfilmen, wo diese Nierostertüren und da ist dahinter immer so ein Schuber, wo ein Leichnam auf einem Blech liegt. Und damit man sich ein Bild machen kann, ist das jetzt eine 150-Kilo-Mann oder ist das ein 40-Kilo-Mann, ist es schlauer, man macht nicht alle diese Türen auf und schaut nach, sondern es gibt einen Hintereingang in diesen Kühlkammern. Das ist eine dicke Thermoisolationstüre, wie eine Eiskastentüre, die macht man dann auf, dann geht das Licht an und dann kann man von hinten über diese Regale blicken und schauen, aha, am Dreierblech, der ist mager, den könnte ich mir nehmen zum auflegen auf den Tisch. Und eines Tages bin ich in der Früh gekommen, habe diese Türe aufgemacht, das Licht ging an und es hat sich plötzlich einer auf einem Blech aufgesetzt. Und ich werde diesen Eindruck mein ganzes Leben nicht vergessen, denn ich stand hinter ihm, er war so eingeschlagen in ein Leintuch, er hat sich aufgesetzt, ich stand hinter ihm und ich habe mich so erschrocken, dass ich dieses Türl sofort wieder zugemacht habe. Und dann kam der Prosekturgehilfe, der dort ja schon seit Jahren gearbeitet hat, und hat gesagt, Bur, was schaust denn so? Sag ich, da sitzt einer drinnen. Dann hat er gesagt, ja, dann tun wir ihn halt wieder raus. Der war überhaupt nicht irgendwie überrascht. Und da haben wir dann ein paar Leintücher auf einer Gerichtsmedizin, auf einer Pathologie gibt es immer so Leintücher. Und da hat er gesagt, machen wir einmal ein Nesterl und dann tun wir ihn ein bisschen rubbeln und dann rufst du an auf der Station, die sollen sie ihn wiederholen. Und zu meiner ganz großen Überraschung kam der von der Kardiologie. Man möchte doch glauben, dass jemand, der auf einer Herzstation liegt, völlig verkabelt ist und dass man eigentlich den Tod nicht falsch diagnostizieren könnte. Ich glaube, da hat sich in der Früh eine Bedienerin über ein Kabel gestessen, also gestolpert. Und dann war die Null-EKG-Linie und irgendwer hat gemeint, naja, das war eh zu erwarten, dass der stirbt. Und ohne darüber großartig nachzudenken und das zu überprüfen, hat man ihn, und das war sein Glück, in den frühen Morgenstunden auf die Pathologie gebracht. Das heißt, er kam so um 6 Uhr in der Früh auf die Pathologie ins Kühlhaus. Dort lag er dann bei 4 Grad unbegleitet, bis ich gekommen bin um 7:30 und wäre der aber um 20 Uhr oder ich weiß es nicht, in den Nachtstunden gestorben und wäre auf die Pathologie gekommen, wäre er am nächsten Tag tot gewesen. Er wäre erfroren gewesen. Der hat dieses Glück gehabt, nur kurz auf diesem in diesem Kühlhaus gelegen.
Und ich meine, hat er das irgendwie registriert? Was hat denn der gesagt?
Nein, das konnte er nicht, weil wir wissen als Gerichtsmediziner, dass beim Tod durch Unterkühlung die Sauerstoffversorgung des Gehirnes reduziert wird. Und er wusste nicht, wer er ist, er wusste nicht, wo er ist. Ich habe gesagt, er wusste nicht einmal, ob er ein Mandl oder ein Weibel ist. Und wir haben ihn dann gerubbelt und haben angerufen und haben gesagt, holt euch den. Und dann kam ein Krankenträger und haben ihn geholt. Und ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass der das überleben wird. Und der kam aber nie wieder. Und der hat das wahrscheinlich überlebt. Und ich glaube, wenn man ihm die Geschichte erzählt hätte, hätte er gesagt, vielleicht ich hatte einen bösen Traum, aber der hätte das nicht für realistisch gehalten. Ich habe mir das dann zum Anlass genommen im Rahmen meiner universitären Tätigkeit. Ich habe ja hunderte Medizinstudenten ausgebildet, denen zu vermitteln, wie man sorgfältig einen Tod diagnostiziert, ohne dass man das Risiko eingeht, dass hier jemand irrtümlicherweise für tot erklärt wird, der es nicht ist.
Was würden Sie sagen, hat Sie über all diese vielen Jahre an diesem Beruf gehalten und auch so fasziniert?
Weil es keinen zweiten Fall gibt, der gleich ist. Also man sollte eigentlich völlig vorurteilslos an jeden Fall herangehen. Ich sage immer, man sollte an jede Leiche herangehen, als wäre sie die erste und sich nicht verleiten lassen zu Vorurteilen und vorzeitigen Schlussfolgerungen, denn das kann ins Auge gehen und das kann dazu führen, dass Fälle nicht aufgeklärt werden.
Denn viele Dinge, die Sie herausgefunden haben, haben auch tatsächlich geführt, dass zum Beispiel auch Mörder verurteilt wurden.
Ja, ja, viele. Ja, ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Bogdan trifft
Christian Reuter, fand Blei in Beethovens Haaren.
Ja, denn neben vielen unbekannten Toten hat er unter anderem auch Haare von Beethoven untersucht und was herausgefunden.
Naja, es kam im Jahr 2000 ein Filmteam aus Kanada nach Wien, um zu recherchieren, wie es dazu kommen konnte, dass Beethoven eine abnorme Bleibelastung in den Haaren hatte. Denn es ist in den USA eine Haarlocke Beethovens in einem Teilchenbeschleuniger untersucht worden. Und da war die Frage, wie ist es dazu gekommen? Beethoven hatte eine große Vorliebe. Er war Rheinländer und hat gerne lieblichen Wein getrunken. Wir Österreicher trinken ja eher so den grünen Veltliner, eher so einen reschen Wein, einen sauren Wein. Und zur Zeit Beethovens war es nicht unüblich, Wein zu fälschen, indem man Bleizucker, das ist eine chemische Verbindung von Blei, dem Wein beigemengt hat. Damit hat man den Säuregehalt reduziert und gleichzeitig die Süße des Weins erhöht. Hat selbstverständlich dazu geführt, dass die Leute, wenn sie diesen Wein getrunken haben, massive Bleibelastungen hatten. Und es war daher die Frage, hat Beethoven jetzt regelmäßig bleibelasteten Wein getrunken oder wie kam es dazu? Wie war die Bleibelastung im Verlauf der Länge dieser Haare? Und Beethoven hatte Haare, die ja relativ lang waren, bis zu 10, 12 Zentimeter. Und das entspricht der Länge eines Jahres. Das Haar wächst ja ungefähr einen Zentimeter pro Monat. Und da konnte man über die Zusammensetzung der Haare und die Bleibelastungen von Beethoven über die Zeit hier Informationen gewinnen. Wir haben daraus ableiten können, dass Beethoven offenbar in den letzten Monaten vor seinem Tod mit einer bleihaltigen Arznei behandelt wurde. Denn Beethoven hat im Dezember des Jahres vor seinem Tod eine schwere Lungenentzündung gehabt. Und damals hat man Lungenentzündungen mit dem schleimlösenden Medikamenten aus Blei behandelt, hat aber damit etwas in Gang gesetzt, was nicht geplant war. Beethoven hatte nämlich aufgrund einer Hepatitis B-Erkrankung eine Leberzirrhose und die Leberzirrhose hat auf das Blei sehr empfindlich reagiert und das hat den Verlauf seines Todesgeschehens erheblich beeinflusst.
Also man merkt schon, es ist also wirklich eine feine Wissenschaft, wo man wirklich ins Detail gehen kann und Detail gehen muss. Jetzt sind Sie ja so lange schon mit dem Tod konfrontiert. Was denken Sie über Ihren eigenen Tod? Möchten Sie mal beerdigt werden oder vorher bestattet? Gruft, was spricht dafür, was spricht dagegen?
Als Gerichtsmediziner hat man den eigenen Tod eigentlich immer im Hinterkopf. Und man gestaltet auch sein Leben schon so, dass man sich dessen bewusst ist, dass alles sehr schnell ein Ende haben kann. Daher denkt man auch über Bestattungsformen nach. Und in Zeiten wie diesen, wo es auch um sinnvolle Verwendung von Energie geht, ist die Feuerbestattung eine eigentlich sehr unökologische Bestattungsform, weil wahnsinnig viel Energie, vor allem Gas, verwendet werden muss, um einen Leichnam zu kremieren, in Asche umzusetzen. 1,5 Stunden mit 1000 Grad.
Also klimatechnisch nicht gut.
Sowohl vom Verbrauch von fossiler Energie als auch klimatechnisch von der CO2-Bilanz her eine Katastrophe. Also ich persönlich sehe das eher so, dass man hier auch die Erdbestattung wieder forcieren sollte, weil hier gibt es ein biologisches Turnover. Der Leichnam wird nach 10, 15, 20 Jahren mehr oder weniger wieder in den Boden zurückgeführt. Außerdem sind Friedhöfe Parkanlagen und Grünanlagen und dienen nicht nur zur Bestattung von Verstorbenen, sondern sind auch Erholungsgebiete.
Und wie wir vorher gelernt haben, dienen ja auch dazu, dass zukünftige Gerichtsmediziner vielleicht auch wieder ihren Beruf entdecken, auf die Weise indirekt.
Wenn wieder kleine Kinder mit ihren Großmüttern oder Urgroßmüttern auf Friedhöfe gehen und eine positive Einstellung zu Friedhöfen gewinnen, dann könnte das wieder der Anfang einer neuen Karriere als Gerichtsmediziner sein.
Nun sind Sie nicht mehr aktiv mit Toten beschäftigt, haben sich jetzt den Lebenden zugewandt. Jetzt geht es bei Ihnen um Unfälle, Schlägereien, Diagnosen. Was machen Sie?
Naja, es geht also hier um die Fragestellung der Staatsanwaltschaft, wie sind bestimmte Verletzungen zustande gekommen. Also wenn zum Beispiel eine Frau eine Unfallambulanz aufsucht und diverse Blutunterlaufungen oder auch Knochenbrüche hat und dann behauptet, sie ist zum Beispiel über die Kellerstiege gestürzt, dann stellt sich die Frage, ist das tatsächlich der Fall gewesen oder wurde sie misshandelt? Wenn diese Fälle gut dokumentiert sind, zum Beispiel durch Fotos durch die Polizei, dann wird der Gerichtsmediziner gefragt, lässt sich das mit den Schilderungen eines Sturzes über die Kellerstiege erklären oder steckt da etwas anderes dahinter? Wir haben selbstverständlich auch Raufereien in Wien, Messerstechereien, wo dann der Täter sagt, ja, ich habe mit dem Messer vor mir herumgefuchtelt und dann ist der mir ins Messer gerannt und dann muss man als Gerichtsmediziner rekonstruieren den Verlauf des Stichkanales aufgrund von computertomografischen Aufnahmen zum Beispiel. Und dann kann man sagen, ja, das ist nicht unrealistisch oder nein, der Stichkanal ging von oben nach unten und so kann das nicht entstanden sein, dass der in dieses Messer gelaufen ist. Das sind halt alles Fragen an den Gerichtsmediziner, die von der Staatsanwaltschaft herangetragen werden und die halt mit entsprechendem Wissen von Obduktionen her beantwortet werden können.
Das war unser heutiger Gast, der Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter. Das Buch über sein Leben und vor allem auch seine Arbeit heißt Überleben und Tod, geschrieben von Florian Klenk und erschienen beim Wiener Zollnay Verlag. Vielen Dank nach Wien und alles Gute Ihnen.
Danke dann auch, ja. Schöne Grüße nach Bayern.
Dankeschön. Den Talk mit Christian Reiter gibt's als Podcast in der ARD Audiothek und noch ein Podcast-Tipp, den Bayern 3 True Crime Podcast Unter Verdacht. Ja, und jetzt noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2 wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan.